RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Birgit Röhricht. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Das hatten beide Seiten Anfang des Monats in Istanbul bei direkten Verhandlungen vereinbart. Lilia Becker.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befinden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Trump hatte gegen den ausdrücklichen Willen der kalifornischen Regierung die Nationalgarde dorthin entsandt. Seit Tagen kommt es zu Protesten dagegen, dass die Behörden Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung festnehmen. In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung bis Ende des Jahres zu ratifizieren. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat drängt darauf, dass der Bahnregionalverkehr zuverlässiger wird. Die nächsten 2-3 Jahre werde es aber noch schwierig, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Es werde überall gebaut. Po Koing-Choing, RBB 24.
Der Minister äußerte sich auch zur Zukunft der RB 73 zwischen Pritzwalk und Neustadt-Dosse sowie der RB 74 zwischen Meilenburg und Pritzwalk. Die sind umstritten wegen zu geringer Auslastung. Laut Tabat wird nach einer Möglichkeit gesucht, sie auch über 2026 hinaus zu betreiben.
In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird die Westfassade des Parlamentsgebäudes jeden Abend mit Hochleistungsprojektoren angestrahlt. Das soll dann so aussehen, als hingen dort meterlange Stoffbahnen. 1995 hatten die Künstler Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag verhüllt. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter bis zum Abend wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 17, Rüdersdorf 18 Grad. Morgen wolkig, von Nordwesten Regen bis 21 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Das russische Militär hat die Ukraine in den letzten 24 Stunden massiv attackiert. Nach ukrainischen Angaben sind 479 Drohnen und 20 Raketen auf das Land abgefeuert worden. Betroffen waren vor allem zentrale und westliche Gebiete der Ukraine. Über die Hälfte der Drohnen sowie 19 Raketen seien von der Luftabwehr zerstört worden, berichtet Korrespondentin Rebecca Barth aus Kiew.
Es ist der größte Angriff dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 3 Jahren. Im Fokus stand dabei die westukrainische Region Rivne und die Hauptstadt Kiew. Angesichts des massiven Angriffs sei es unmöglich, alle Drohnen und Raketen abzufangen. Ein Hauptziel sei demnach ein Militärflugplatz gewesen, gibt ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe an. In den vergangenen Tagen nehmen russische Luftangriffe auf die Ukraine zu. Oft werden dabei hunderte Drohnen eingesetzt, die das Luftverteidigungssystem der Ukraine übersättigen. Zusätzlich geschwächt wird die Ukraine durch eine neue Entscheidung der US-Regierung. Amerikanischen Medien zufolge habe die Regierung unter Donald Trump spezielle Zünder zur Drohnenabwehr, die der Ukraine versprochen worden waren, abgezogen, um damit eigene Truppen auszurüsten. Der Transfer in die Ukraine sei mit der Biden-Regierung vereinbart gewesen, sagt Volodymyr Zelensky. Wir haben fest damit gerechnet, betont der ukrainische Präsident in einem Interview mit ABC News. Die Zünder sollen die Drohnenabwehr effektiver machen.
Aus der Ukraine informierte Rebecca Barth. Höher, immer höher drehte sich die Spirale im Zollstreit zwischen den USA und China. Bis Mai dann brachte eine erste Verhandlungsrunde Entspannung. Heute gibt es wieder Gespräche auf neutralem Boden in London, berichtet Franziska Hoppen.
Im April war der Zollstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, zwischen China und den USA, eskaliert. US-Präsident Donald Trump erhöhte die Strafzölle auf chinesische Importe auf insgesamt 145%. Peking reagierte mit Gegenzöllen. Mitte Mai hatten sich zwar beide Länder darauf geeinigt, die Aufschläge für 3 Monate stark zu senken, doch zuletzt warfen sie einander vor, die Gegenseite halte sich nicht an Vereinbarungen. In London, auf neutralem Boden, sollen die Handelsgespräche jetzt weitergehen. Aus China ist dafür Vize-Regierungschef Li Feng angereist. Die USA entsenden laut US-Präsident Trump unter anderem die Minister für Finanzen Scott Bessent und für Handel Howard Lutnick. Verärgert waren die USA über Chinas Ausfuhrkontrollen auf seltene Erden, die zum Beispiel für die Produktion von Elektromotoren und Sensoren wichtig sind. Die Volksrepublik wiederum kritisiert, dass die USA den Export bestimmter Chips und Technologien nach China eingeschränkt haben. Vor wenigen Tagen hatten die beiden Staatschefs miteinander telefoniert. US-Präsident Trump lobte das aus seiner Sicht gute Gespräch. Auf seinem Online-Netzwerk Truth Social schrieb er nun, das Treffen in London dürfte sehr gut verlaufen. Die britische Regierung derweil dürfte sich über ihre Rolle als Gastgeber freuen, nicht nur um bilaterale Beziehungen zu stärken. Großbritannien versucht nach dem Brexit seine Rolle als internationaler Brückenbauer und Gestalter zu etablieren und die Briten streben selbst einen Handelsvertrag mit den USA an, der aus ihrer Sicht am besten ganz auf Strafzölle verzichtet.
Aus London, Korrespondentin Franziska Hoppen. Die Weltmeere müssen einiges ertragen. Erwärmung, Überfischung und Plastikmüll. Das hat Folgen für die Natur und damit für die Menschen, denn die Weltmeere spielen eine entscheidende Rolle beim globalen Klima. In Nizza beraten Vertreter der Vereinten Nationen heute über den Meeresschutz. Es ist die 3. UN-Ozeankonferenz, sie dauert 4 Tage. Gastgeber Frankreich hat seine Pläne dargelegt, berichtet Korrespondentin Caroline Diller.
Am Sonntag hat Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher angekündigt, in puncto Meeresschutz konsequenter zu sein, und zwar auch in Gebieten, die eigentlich schon geschützt sind. Bis Ende 2026 sollen weitere französische Meeresschutzgebiete unter einen so wörtlich starken Schutz gestellt werden. Und in diesen Gebieten soll dann die Schleppnetzfischerei am Meeresboden verboten werden. Schon jetzt sind rund 1/3 von Frankreichs Hoheitsgewässern Schutzgebiete, in den meisten sind aber alle Arten des Fischfangs erlaubt. Greenpeace Frankreich nannte diese Ankündigung enttäuschend, denn die Organisation fordert einen Stopp der Schleppnetzfischerei am Meeresboden in allen Schutzgebieten und eben nicht nur in denen, die dann unter einen starken Schutz gestellt werden sollen.
Auf der Agenda in Nizza stehen jetzt Schutzgebiete auf hoher See.
Also gehen wir diese Ziele mal eins nach dem anderen durch. Um Meeresschutzgebiete auf hoher See ausweisen zu können, also in Gebieten, die außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse liegen, muss erstmal das UN-Hochseeschutzabkommen von 2023 in Kraft treten. Denn dieses Abkommen gilt als wichtige Grundlage für diese Schutzgebiete. Dazu müssen es aber 60 Staaten ratifizieren. Und die französischen Gastgeber hatten gehofft, diese Zahl vor oder während der Konferenz in Nizza zu erreichen. Es ist aber unsicher, ob das klappt. Inzwischen rechnet man eher damit, dass die nötigen Ratifizierungen bis Ende des Jahres zusammenkommen. Und in Sachen Plastik zum Beispiel hoffen viele Staaten, unter anderem auch Deutschland, dass Nizza zumindest Fortschritte bringt, um verbindliche Regeln festzulegen, wie Plastikmüll reduziert werden kann. Das Ganze sehen viele aber eher als Vorbereitung auf eine eigene UN-Konferenz zu diesem Thema in Genf im August.
Schon vor der Konferenz haben sich einige Küstenstädte verbündet, so Caroline Diller.
Dabei sind rund 200 Küstenstädte weltweit, die zusammenarbeiten wollen, um Gefahren durch den Klimawandel besser in den Griff zu bekommen. Laut diesem Bündnis werden bis 2050 weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen in Gebieten leben, die weniger als 10 Meter über dem Meeresspiegel liegen, also besonders gefährdet sind durch Stürme und Überflutungen. Und Ziel dieses Bündnisses ist es eben jetzt, dass sich die Partnerstädte mehr und intensiver austauschen über diese Gefahren, aber eben auch darüber, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Und die Städte in diesem Bündnis wollen auch zum Beispiel enger mit Entwicklungsbanken zusammenarbeiten, um Geld für Anpassungsmaßnahmen zu mobilisieren.
Korrespondentin Caroline Diller über die 3. UN-Ozeankonferenz in Nizza. Nach Berlin. Digitalminister Carsten Wildberger werkelt an einer echten Mammutaufgabe. Er soll die Verwaltung effizienter und den Staat moderner machen. Sein Titel also lautet Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Dafür baut er ein ganz neues Ministerium auf, ganz modern natürlich. Wie er das macht, das hat Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger verfolgt.
Ein neues Ministerium quasi aus dem Nichts aufzubauen, das sei durchaus herausfordernd, sagt Carsten Wildberger, der neue Digitalminister. Aber eine Herausforderung, die für ein ganz besonderes Miteinander sorgt.
Das schafft auch einen besonderen Spirit. Und ich erlebe rund um mein Haus eine Start-up-Mentalität. Engagierte Menschen mit hohen Kompetenzen, mit einer großen Ambition und auch einer großen Portion Lust, die digitale Zukunft unseres Landes zu gestalten.
Die meisten der zunächst rund 500 Mitarbeiter des neuen Hauses kommen aus 6 anderen Ministerien. Ganze Abteilungen, zum Beispiel aus dem Verkehrsministerium, sind dabei, das bislang für Digitalisierung zuständig war. Aber auch aus dem Wirtschafts- oder dem Innenministerium. Sowie Staatssekretär Markus Richter, der für den Aufbau zuständig ist.
Das ist ziemlich singulär in der Geschichte der Bundesrepublik, dass tatsächlich auf Bundesebene ein komplett neues Ministerium gegründet wird.
Noch hat das Digitalministerium keinen eigenen Haushalt und die Mitarbeiter werden aus ihren bisherigen Häusern bezahlt. Untergekommen sind sie in einem Bürokomplex, den man vom Innenministerium übernommen hat. Beim Einrichten war Improvisationstalent angesagt.
Am Tag, bevor der Minister hier in das Gebäude eingezogen ist, waren wir noch kurzfristig auf Flohmärkten unterwegs, um Porzellan zu organisieren, damit man das Nötigste vor Ort hat. Das war völlig surreal, weil dann Mitarbeitende, die eigentlich studierte Controller sind und andere Professionen haben, auf einmal sehr handwerklich unterwegs waren.
Ärmel hochkrempeln und anpacken. Das gilt für den Aufbau des Hauses, aber auch für die ersten Projekte, die der neue Digitalminister vorantreiben will. Beispielsweise die digitale Brieftasche, in der Fachsprache Wallet genannt.
Eine Wallet, die das Leben erleichtert. Vom Personalausweis über den Führerschein bis zur Fahrkarte. Alles in einem digitalen Portemonnaie. Das ist eine Digitalisierung, die bei den Menschen ankommt.
Um solche Projekte voranzubringen, arbeitet das neue Haus auch selbst im Projektmodus, wie Wildberger Staatssekretär Richter erläutert.
Wir loben Projekte aus für eine Laufzeit von längstens 6 Monaten, können sich Mitarbeitende darauf melden und die müssen dann in der Zeit bestimmte Ergebnisse, Produkte liefern.
Projekte auf Zeit, organisiert von Teams aus unterschiedlichen Professionen. Eine Arbeitsweise, die der Minister aus der Wirtschaft mitgebracht hat. Wildberger hat bis vor kurzem für den Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn gearbeitet. Sein Staatssekretär nimmt eine regelrechte Aufbruchstimmung wahr.
Mitarbeitende spiegeln mir jedenfalls, dass sie das Gefühl haben, so jetzt gehen endlich mal die Türe und Tore auf. Wir können neue Formen der Zusammenarbeit schaffen und sind damit auch ein bisschen Blaupause auch für andere Ministerien.
Die Struktur soll sich nach den Inhalten richten. So lautet jedenfalls die Devise beim Aufbau des Ministeriums. Und natürlich soll die Arbeit eines Digitalministeriums auch digital möglich sein, sprich im Homeoffice, vielleicht sogar aus dem nahegelegenen Tiergarten.
Ich werde gerne im Tiergarten sitzen, da gibt es schöne Ecken, von wo aus man wunderbar arbeiten kann. Und ehrlich gesagt tut es auch mal gut, ein bisschen rauszugehen und Besprechungen draußen zu machen. Beim schönen Wetter im Sommer, warum nicht?
Staatssekretär Markus Richter ist berichteter Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
RBB 24 Inforadio Sport.
Nach dem tödlichen Sturz eines Fußballfans gestern Abend in München geht die Polizei von einem Unfall aus. Die Beamten hätten Videos aus dem Stadion gesichtet. Es gibt bisher keinen Grund, von einem Fremdverschulden auszugehen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Zuschauer war während des Endspiels in der Nations League zwischen Portugal und Spanien vom Mittelrang auf eine Treppe im Unterrang gestürzt und den Angaben zufolge noch vor Ort verstorben. Die deutsche Mannschaft hat die Nations League auf dem 4. Platz beendet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich gestern Frankreich mit 0-2 geschlagen geben. Der deutschen Mannschaft fehlte in diesem Spiel die Effizienz, berichtet Nationalmannschaftsreporter Felix Mansel.
Es ist dieser eine Moment, in dem klar wird, was Frankreich fußballerisch von Deutschland unterscheidet.
Achtung, Mbappé im 16er, Schuss, Tor für Frankreich!
Eine schnelle Drehung, ein Kontakt und bumm.
So geht's, die deutsche Mannschaft hat die Mehrzahl an Chancen. Die Franzosen haben lange nicht so viele Hochkaräter. Und der Mann mit dem goldenen Schuh, der beste Torschütze in Europa in diesem Jahr, macht das Tor.
Deutschland spielt besonders in der ersten Hälfte stark, kreiert Chancen und trifft trotzdem nicht regulär ins Tor. Trotz Niederlage sind die Fans zufrieden, die Spieler erleichtert. Niklas Füllkrug gibt das auch offen und ehrlich zu.
Ich glaube, man hat gesehen, dass wir total gallig waren, total gierig waren, ganz, ganz viel Energie an den Tag gelegt haben. Das ist sehr positiv. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt. Da freue ich mich drüber. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir in der Lage sind, gute Spiele wieder zu machen, dass Portugal doch nicht so ein Rückschlag war, wie man es vielleicht gedacht hatte.
Fakt ist aber auch, bei allem euphorischen Offensivfußball darf das Team nicht zu früh alles auf eine Karte setzen. Das beklagt zumindest Joshua Kimmich.
In der zweiten Halbzeit fand ich, auch wenn man dann 1-0 hinten liegt gegen eine Mannschaft wie Frankreich, dürfen wir nicht zu früh unsere Ordnung verlieren. Also auch da müssen wir ein bisschen geduldiger bleiben, müssen auch ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Qualität haben, dass wir auch ein 0-1 aufholen können.
Ja gut, man kann auch sagen, man geht mit 1-0 nach Hause und verliert. Ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Ich glaube nicht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht es in dem Fall halt ein bisschen anders als sein Kapitän. Und er ärgert sich eigentlich über eine ganz andere Geschichte. Denn seine Mannschaft hätte die Partie in der ersten Hälfte gewinnen müssen.
Klar müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Chancenverwertung natürlich im Fußball auch dazugehört. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht geraten, das Ding zu gewinnen.
Noch ist ein Jahr Zeit, um den Kader zu optimieren. Verletzte Spieler werden zurückkommen. Dann geht's hoffentlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und mit Ersatzreifen zur WM nach Amerika.
Für die muss sich die deutsche Mannschaft allerdings noch qualifizieren. Im September geht's da los mit den Quali-Spielen. Nationalspieler Jonathan Tah startet nach der Nations League nicht in den Urlaub, sondern morgen schon mit dem FC Bayern in die USA zur Clubweltmeisterschaft. Der Verteidiger wechselt ja ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines extra Transferfensters des Weltverbands FIFA kann er bei der Club-WM bereits von Anfang an für seinen neuen Verein spielen. Bayern München und Bayer Leverkusen hatten sich diesbezüglich auch finanziell geeinigt, damit das eben möglich ist und dass Jonathan Tah schon mitfliegen kann morgen in die USA. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. In den nächsten 12 Minuten geht es nach New York. Ich bin Tina Witte. Sicherlich kennen Sie Chinatown in Manhattan oder Little Italy, aber haben Sie schon mal von Little Germany gehört? 1880 machten Deutsche und ihre Nachkommen in New York City tatsächlich ein Viertel der Bevölkerung aus. Im East Village kann man noch heute diese deutsche Geschichte aufspüren. Antje Passenheim hat sich auf Spurensuche nach einer fast verschwundenen Welt begeben.
What comes to mind?
Beer, exactly.
Natürlich Bier. Daran denken die Amerikaner, wenn sie an Deutschland denken. In New York auch zu Recht, erklärt der gebürtige Münsteraner Julian Woloch und zeigt auf ein tiefrotes Gasthaus im Süden Manhattans.
This was the first German brewery in New York, Peter Dörger Brewery.
1876 war es das erste deutsche Brauhaus von New York. Die Peter-Dölger-Brauerei mit der großen Bierhalle hat danach viele deutsche Namen gehabt.
Kerns Bierhall, Schulzes Bierhall, Fritzes Bierhall.
Lange bevor sie in den 1980er Jahren zum kultigen Drag-Club Pyramid wurde. Viele Spuren führen zurück in die Zeit, in der das heutige East Village noch klein Deutschland war, sagt Künstler und Stadthistoriker Woloch. Zum Beispiel die Ottendorfer Library mit dem Schriftzug Freie Bibliothek, Lesehalle.
Das ist die allererste deutschsprachige Bibliothek, war aber auch die allererste Public Library hier in Manhattan.
Dort entstand auch die deutschsprachige New Yorker Staatszeitung, eine der ersten Zeitungen in den USA, deren Chefredakteur 1968 der Comedian Herbert Feuerstein war und die es online bis heute gibt. Das rote Gebäude mit den Terrakotta-Büsten wurde der älteste Zweig der New Yorker Stadtbibliothek, der Public Library.
Und daneben ist die, hier steht es auch dann, deutsches Dispensary, eine Klinik für die Armen, wo alle Ärzte halt eben auch deutschsprachig waren.
Damals war New York nach Berlin und Wien die Großstadt mit den meisten deutschsprachigen Menschen.
Und im Unterschied zu anderen Migrationsgruppen schafften sie ein ganzes Netzwerk auf Deutsch. Also es gab deutsche Krankenhäuser, deutsche Zeitungen, deutsche Bibliotheken, all diese Sachen, die man noch sehen kann, deutsche Schützenvereine.
Oder den Aschenbrödel-Kulturclub, später das La Mama-Theater, durch das übrigens Filmstar Robert De Niro schon als Kind rumlief, weil seine Eltern dort arbeiteten. Als Autor zahlreicher Comics hat Münsteraner Woloch schon viele Stories in Manhattan ausgegraben. Auf einem künstlerischen Faltplan machen er und der Schweizer Illustrator Simon Kiener nun einen Teil wieder sichtbar, der New York geprägt hat wie kaum ein anderer. Little Germany wuchs nach der gescheiterten Märzrevolution 1848 auf 150.000 deutsche Einwanderer. Kleindeutschland wurde das erste ethnische Viertel in New York, vor Little Italy oder Chinatown. Seine Spuren locken längst nicht nur die Germans an. 41 Millionen US-Bürger haben deutsche Wurzeln, etwa der New Yorker Anthony Swatek.
Living in New York, I'm
hier in New York fasziniert es mich, wenn ich über deutsche Wurzeln stolpere. Ob das jetzt die vielen Namen an Straßen oder Gebäuden sind oder Geschichten. Ich lerne sehr gerne etwas über die Erfahrungen deutscher Einwanderer hier.
Always interested to learn about the German immigrant experience.
Kleindeutschland wurde nicht sehr alt. Im Juni 1904 besiegelte ein Schiffsunglück das Schicksal des Viertels. Ein Sonntagsschulausflug auf einem Dampfer endete in einer Tragödie. Beim Untergang der General Slocum im East River starben über 1000 Menschen, die meisten aus Little Germany.
Ein Feuer brach aus und dadurch, dass es keine Rettungsboote, keine Rettungsjacken und so weiter gab und die Leute konnten damals auch nicht schwimmen, sind über 1000 Leute gestorben, hauptsächlich Frauen und Kinder.
Nur 321 Passagiere überlebten. Sie und die Angehörigen der Opfer hielten die Erinnerung in diesem Viertel nicht mehr aus. Die meisten zogen fort. Kleindeutschland in Manhattan löste sich auf. Doch in der Erinnerung der New Yorker ist es bis heute lebendig.
In New York gibt es etwa 60.000 Hunde. Am beliebtesten ist dabei die französische Bulldogge. Bei so viel Hundeliebe gibt es natürlich auch ein Museum, in dem Zweibeiner zum Beispiel auch testen können, welchem Vierbeiner sie eigentlich am ähnlichsten sehen. Charlotte Voss hat das Hundemuseum besucht.
They like matching dog.
Die Studentinnen Nozigo und Anna stehen lachend vor einer interaktiven Digitalwand, lassen ihre Gesichter fotografieren und mittels künstlicher Intelligenz wird analog dazu der vermeintlich passende Vierbeiner gesucht. Bei Anna, groß, schlank, schmales Gesicht, ist es Slugi, arabischer Windhund.
Slug?
So. Auch Ellen Fauci liebt diese Maschine. Der Kurator des Museums hat sie schon ein paar Mal fotografieren lassen und immer lautet sein Match.
French Bulldog.
Mit der französischen Bulldogge liegt Ellen laut dem Dachverband der Rassehundezüchter, dem American Kennel Club, voll im Trend. Seit einem Jahr führt sie das Ranking der beliebtesten Hunde an und hat den Labrador nach 30 Jahren vom Thron gestoßen.
And much of that comes from New York, very popular here.
Das liegt vor allem an New York, wo die französische Bulldogge sehr beliebt ist. Die Rasse wurde aus der größeren Bulldogge gezüchtet, um ein Schoßhund zu sein. Mit der Größe eines Terriers und der Veranlagung der Bulldogge, also nicht so aktiv. Und diese Kombination funktioniert sehr gut in einer Einzimmerwohnung in Manhattan. In New York leben rund 8 Millionen Menschen. Dazu kommen 600.000 Hunde, zumindest offiziell. Ellen, der selbst 2 Cocker Spaniel hat, Gemma und Marzi, liebt Manhattans Hunde. Also die, die richtig Downtown leben.
Und Dogs in Manhattan, it's interesting, they're fairly well behaved. They're pretty used to going up and down elevators.
Nun, Hunde in Manhattan sind ziemlich gut erzogen. Sie sind daran gewöhnt, Fahrstühle und Rolltreppen hinauf und hinunter zu fahren und ihr Geschäft an den richtigen Stellen zu verrichten, damit es dann aufgehoben wird. Sie sind daran gewöhnt, dass es viel Gedränge gibt. Und dann fällt ihm noch etwas ein und seine Stimme verändert sich hörbar.
But another thing I noticed about in New York, dogs see other dogs.
Was mir in New York aber auch aufgefallen ist, Hunde sehen andere Hunde. Es kann ein Meer von Menschen sein. Wenn auf der anderen Straße aber ein anderer Hund ist, dann sehen sie das auch.
when there's another dog across the street, that's what they're looking at.
Seit 40 Jahren gibt es das Museum, das zum AKC gehört. Seit 5 Jahren ist es an der 40. Straße unweit der Grand Central Station. Pro Jahr finden 35.000 bis 40.000 Menschen ihren Weg hierher. Sie laufen vorbei an Hundepostern, Hundeporträts, umrunden mit den Treppen eine mehr als 10 Meter hohe Glasvitrine voller Hundefiguren. Im ersten Stock hat Ellen eine Ausstellung rund um den Terrier zusammengestellt. Eine Ausstellung hat ihm aber besonders viel Spaß gemacht, die über die New Yorker Polizeihunde, die meistens als Spürhunde eingesetzt werden. Sie haben herausgefunden, dass bestimmte Hunde, zum Beispiel Schäferhunde, sehr gut als Spürhunde geeignet sind. Aber sie haben auch herausgefunden, dass Hunde mit aufgestellten Ohren in engeren Räumen, auf Bahnhöfen oder Flughäfen, einschüchternder wirken als Hunde, die ihre Ohren gerade nach unten halten. Daher fühlen sich die Menschen in der Nähe von einem Beagle oder einem Spaniel wohler. Was Ellens Fellkinder machen, verfolgt er per App. Der Dogwalker, der mit den beiden um den Block geht, schickt täglich ein Beweisfoto, bei Sonne wie bei Regen. Dieser hat auch gerade Megan ins Museum getrieben.
The New Yorkers love their dogs.
Die New Yorker lieben ihre Hunde, auch wenn man denken würde, oh, was für ein schrecklicher Ort, wie unangenehm für alle, einen Hund in einer Wohnung zu haben. Aber meine Nichte war eine Dogwalkerin und die New Yorker lieben ihre Hunde. Sie sind klug, halten einen aus Schwierigkeiten heraus, haben ein gutes Gehör und sie bellen, wenn Gefahr droht. Die besten Freunde, die man haben kann.
They're just companions, really. The best friends you could have.
Übrigens, die bei den Deutschen sehr beliebten Golden Doodles und Labradoodles listete AKC nicht. Es seien Designerhunde, heißt es, ein Mix aus zwei Rassen ohne standardisiertes Aussehen.
Und noch etwas, das in New York sehr beliebt ist, Pickleball. Im dicht besiedelten Manhattan sind die Pickleball-Plätze nicht mehr wegzudenken. Doch was ist Pickleball überhaupt und wieso ist es so beliebt? Mehr von Charlotte Voss.
Sobald die Sonne aufgeht, beginnt auf den Pickleballplätzen New Yorks der Spielbetrieb mit dem verräterischen Pop-Pop. An der 6th Avenue in Manhattan ersetzen die Spielfelder inzwischen den großen Basketballplatz. Jack Dixon ist Pickleball-Trainer und kommt immer extra früh. Denn die öffentlichen Plätze sind kostenlos und deshalb besonders begehrt. Heute früh sehe es aber gut aus, freut er sich. Da ist noch ein Platz, großartig. Normalerweise ist es schwer, etwas zu bekommen, so voll ist es. Innerhalb weniger Minuten baut er sein Netz auf, was übrigens etwas niedriger als beim Tennis ist. Seit einigen Monaten trainiert er hier Hub, der vorher weder Tennis noch Badminton gespielt hat. Hub ist einer von tausenden New Yorkern, die die Pickleball-Euphorie erwischt hat. Wenn du hier ankommst, triffst du immer viele Leute. Du musst in keinem Club sein, sondern kannst einfach dein Netz aufbauen und los geht's. Die öffentlichen Plätze sind extrem kommunikativ. Wenn es voll ist, wird das Einzel kurzerhand zum Doppel aufgestockt und Fremde spielen mit Fremden. Pickleball ist ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Gespielt wird mit kleineren Schlägern als beim Tennis und der Ball ist aus Plastik und nicht aus Filz. Allerdings springt er auch nicht so weit. Auch Jack hat 20 Jahre lang Tennis gespielt, bevor er mit Pickleball angefangen hat. Die beiden Sportarten konkurrieren inzwischen. Pickleball erobert einige Tennisplätze. Es kommt zum Wettstreit um Spielflächen, Spielzeiten und Ressourcen. Inzwischen gibt es mehr als 400 Anlagen mit insgesamt rund 1400 Plätzen in New York. Eine der größten Anlagen der Stadt ist die im Central Park. 14 Felder auf kleiner Fläche, perfekt für das dicht besiedelte Manhattan. Hier muss man allerdings bezahlen bis zu 110 Euro pro Stunde. Umgeben vom Park und den Hochhäusern steht auch Susan Barnes im Tennisdress auf dem kleinen Platz, auf dem Spieler weniger rennen müssen. Das schont die Gelenke und macht den Sport für alle Altersgruppen attraktiv. Die 60-jährige Susan hat jahrelang Tennis gespielt und irgendwann damit aufgehört. Ich spiele mit meiner Tochter, aber auch mit Älteren. Es ist zugänglicher als Tennis und es macht so viel Spaß. Ich muss es echt sagen, ich bin süchtig. Ich liebe es. Pickleball gibt es schon seit den 60er Jahren, doch richtig bekannt geworden ist es erst in den vergangenen beiden Jahren. Es gilt als die am schnellsten wachsende Sportart in New York City. Jack hat schon mehr als 360 Schüler trainiert. Die meisten von ihnen sind wie Hub ganz begeistert.
Really great way to start your morning.
Morgens hier Pickleball zu spielen, das macht einfach glücklich.
You're just happier throughout the day, right? And I just like that.
Sagt Hub, packt seine Sachen und geht nach Hause, um dann schnell weiter ins Büro zu gehen.
Das war unterwegs. Mein Name ist Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Michendorf und Dreieck Nuttetal steht ein Fahrzeug, das brennt auf der rechten Spur. Vorsicht dort bitte. Westliche A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau in einer Baustelle plus 30 Minuten. In der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Föben sind es 20 Minuten mehr für Sie. A115 Dreieck Nuttetal Richtung Dreieckfunkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf Stau an einer Baustelle plus 10. Stadtverkehr Berlin A113 stadteinwärts zwischen Tunnel Altglienicke und Tunnel Rudower Höhe blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Außerdem stockt es. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr mit Birgit Röhricht. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele heute frei kamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Das hatten beide Seiten Anfang des Monats in Istanbul bei direkten Verhandlungen vereinbart. In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. Nach Los Angeles kam es nun auch in San Francisco zu Ausschreitungen. Etwa 60 Menschen wurden dort festgenommen. Mareike Makosch.
In Los Angeles ist unterdessen ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt worden. US-Präsident Trump hatte nach kleineren Protesten die Nationalgarde in die Stadt geschickt, gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom und LAs Bürgermeisterin Bess. Newsom warf Trump vor, gezielt Chaos stiften zu wollen und betonte wiederholt, die Polizei von Los Angeles habe die Lage im Griff.
In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung bis Ende des Jahres zu ratifizieren, damit sie in Kraft treten kann. In Italien ist eine Volksabstimmung zur Einwanderung und zum Arbeitsrecht gescheitert. Die erforderliche Wahlbeteiligung von 50% wurde verpasst. Nach vorläufigen Angaben waren es nur knapp 30%. Gewerkschaften und die linke Opposition wollten in Italien unter anderem einen besseren Kündigungsschutz erreichen. Außerdem sollten Einbürgerungen schon nach 5 Jahren möglich werden und nicht erst nach mindestens 10. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat hofft, dass der Bahnregionalverkehr künftig zuverlässiger wird. Dies könne aber noch 2-3 Jahre dauern, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Wenn die Bauarbeiten überall abgeschlossen sein, solle es besser werden. Von der Deutschen Bahn erwartet Tabat dann einen deutlichen Anstieg der Qualität des Zugangebotes und der Pünktlichkeit. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend wechselnd bewölkt mit Schauern. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 18 Grad, Fürstenwalde 19. Morgen wolkig von Nordwesten, Regen, Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Ab wann nimmt der Mensch Musik eigentlich bewusst wahr? Schon Kleinkinder wippen ja im Takt, wenn sie rhythmische Klänge hören, und auch Ungeborene im Bauch der Mutter sollen Musik wahrnehmen können, sobald sich das Gehör entwickelt hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Thementag zu Pfingsten. Ich bin Anna Patacek und wir kümmern uns in der nächsten knappen halben Stunde um den musikalischen Nachwuchs und um Angebote für junge Leute in der Region. Wir sind mit von der Partie bei der Sommeraktion Berlin Sounds. Der RBB feiert die Stadt und ihre Musik von Klassik bis Hip-Hop, von Techno bis Jazz, mit Konzerten, Dokus und Podcasts. Jetzt zu Pfingsten geht es los. Mehr Infos gibt es auf berlin-sounds.de. Wir feiern mit und weiten das Ganze noch auf Brandenburg aus. Über Pfingsten läuft gerade der bekannteste Wettbewerb für Musiktalente in Deutschland, Jugend musiziert. Es ist das Bundesfinale, die Endrunde, in die es wirklich nur noch die Besten schaffen. Etwa 2000 begabte junge Musiker und Musikerinnen bleiben übrig, nach Vorrunden auf Regional- und Landesebene über die ganze Republik verteilt. Und mit dabei in diesem Jahr ist auch ein Gitarrenquartett aus Falkensee im Landkreis Havelland. Und das heißt auch unsere Praktikantin Josephine Fass. Die ist nämlich Teil dieser Gruppe und hat damit ihren ganz eigenen Blick auf Jugend musiziert.
Am Anfang wollte ich beim Quartett gar nicht mitmachen. Ich hatte noch nie bei Jugend musiziert teilgenommen und fand das alles irgendwie gruselig. Habe ich genug Zeit für die Proben? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Und was, wenn ich Lampenfieber kriege und total versage? Am Ende habe ich mich dann aber doch überreden lassen. Es sind ja schließlich auch noch 3 andere auf der Bühne. Und jetzt haben wir es sogar in die Endrunde geschafft, in den Bundeswettbewerb. Damit hätte ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Mette, Tabea und Jakob, alle zwischen 16 und 18, haben schon mehrfach bei Jugend musiziert, kurz JUMU, mitgemacht. Die Teilnahme im Quartett ist aber für uns alle eine Premiere. Es hat auf jeden Fall Vorteile gegenüber der Solo-Teilnahme, findet Jakob.
Man hat halt einfach ein paar Leute, die einen irgendwie hochziehen, wenn man ein Motivationstief hat oder so. Alleine bist du dann halt nur alleine, übst da 3 Stunden pro Tag in einem stillen Kämmerchen und ja, das ist nicht so...
Können wir ab 50 spielen?
Jakob und wir anderen 3 spielen schon seit 2021 zusammen in einem größeren Gitarrenorchester. Mittlerweile sind wir auch in der Viererbesetzung ein eingespieltes Team, erzählt Tabea.
Ich glaube, was ganz praktisch ist, ist, dass wir uns schon so lange kennen und deswegen irgendwie einmal so viel Spaß auch zusammen haben. Und gut aufeinander abgestimmt sind beim Spielen, also dass wir verstehen irgendwie, wenn jemand gerade nicht dabei ist und allein schon am Blick das merken.
Pedro Izquierdo Canovas ist Gitarrenlehrer an der Musik- und Kunstschule Havelland, leitet unser Gitarrenorchester und betreut auch unser Quartett. Bei der Teilnahme an Wettbewerben kann man einiges lernen, findet er.
Ein Wettbewerb fordert oder braucht eine Übungsroutine, eine Methode, eine Methodik. Es braucht auch eine Strategie, damit man sich nicht demotiviert fühlt.
Unsere Strategie? Wir nehmen es relativ locker. Wir proben etwa einmal die Woche, spielen ein paar Vorbereitungskonzerte und ansonsten?
Ich muss sagen, ich glaube, ich habe gar nicht wirklich viel geübt fürs Ensemble. Aber ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, einfach vorher können, dann nicht so viel darauf konzentrieren. Dann verbrennt man die Motivation, die man hat, das zu spielen einfach nicht.
Und offensichtlich funktioniert das auch ganz gut. Bei Regional- und Landeswettbewerb haben wir die volle Punktzahl bekommen. Und beim Landeswettbewerb gab es obendrauf sogar noch einen Sonderpreis. Und jetzt als Höhepunkt der Bundeswettbewerb in Wuppertal. Aber der ist auch nicht ohne, erzählt Pedro.
Die größte Herausforderung ist, dass die Luft nicht rausgeht. Also ja, macht das zum dritten Mal und es ist wieder wie neue Energie. Okay, wir wissen, wie das geht, wir müssen wieder mit Metronom oder wir müssen wieder langsam und wiederholen und aufeinander achten. Es ist immer doch dasselbe. Und dann besteht das Risiko, dass ihr mental nicht mehr fit genug seid.
Ich denke, das kriegen wir hin.
Also Daumen drücken beim Bundesfinale von Jugend musiziert an diesem Wochenende in Wuppertal.
Lutherstadt, Wittenberg, Kloppenburg, Hannes Leben, alles Kreuzberg, wenn du tanzt.
Das ist Musik von der Berliner Band Von Wegen Lisbeth, einst gegründet als Schülerband an einem Gymnasium in Lankwitz in einer Freistunde. Schöne Geschichte. Auch Jugendzentren spielen bei Karrieren wie dieser als Ort für den Nachwuchs eine große Rolle. Sie sind oft die erste Anlaufstelle, wenn es um Unterstützung und Infrastruktur geht. Und das hat sich unser Reporter Hendrik Schröder mal an einem Beispiel angeschaut.
Ist das laut genug?
Aber bist du jetzt laut genug? Das ist ja irgendwie, was du davor nicht so laut.
Ja, ich habe ja davor auch nicht...
Berlin-Prenzlauer Berg, Saarbrücker Straße. Im Keller des Jugendzentrums Königstadt stehen Lola am Bass, Lucienne an der Gitarre und Julika an Gesang und Gitarre und proben ein paar Songs. 18 Jahre sind alle drei alt, gerade mit der Schule fertig.
Auf den Krach wartest du zu lang immer.
Giftig heißt ihre Band. Normalerweise ist noch Schlagzeugerin Carla dabei. Vor anderthalb Jahren haben sie sich gegründet. Punk und den melancholischen Klang von The Cure, das mögen sie alle vier. Ihren Sound zu finden war nicht schwer, aber jetzt brauchte die junge Band einen Ort zum Proben.
Erstmal haben wir immer bei Lucien zu Hause geprobt. Und das war, also es war okay, aber wir waren so, ja okay, wir brauchen mal einen Proberaum. Und dann haben wir einfach rumgeschaut, glaube ich, was halt nicht so viel kostet. Und dann haben wir einfach mal gefragt hier und dann meinen sie so, ja, ist okay.
Seitdem proben Giftig jeden Donnerstag für 3 Stunden in einem der 2 voll ausgestatteten Räume des Jugendzentrums.
Natürlich bringt man seine eigenen Instrumente mit, Kabel, so Pedale auch, aber das Schlagzeug zum Beispiel, die Verstärker hier, die Mikrofone, alles sind von hier.
Und die Slots in den Proberäumen sind heiß begehrt. Denn bei kommerziellen Anbietern kostet so ein Raum schnell 10 oder sogar 20 Euro pro Stunde. Kaum bezahlbar für junge Menschen, die noch zur Schule gehen. Und auch beim nächsten Schritt, rauf auf die Bühne, wurde der Band geholfen.
Durch das Jugendzentrum haben wir auch einen Auftritt bekommen, weil die machen hier manchmal so Bandfesten, also Band-Nights quasi. Und hier sind ja auch immer Jam-Sessions und so, also man hat schon Möglichkeiten.
Dieser Weg vom Proberaum auf die Bühne, das ist auch was wir ermöglichen wollen.
Sagt Gary, seit anderthalb Jahren als sozialpädagogische Fachkraft im Jugendkulturhaus Königstadt für alles rund um die Musik verantwortlich. Neben den Proberäumen gibt es vor Ort noch 2 Bühnen und ein kleines Tonstudio, in dem auch Workshops veranstaltet werden und jede Menge professionelle Unterstützung.
Ich kann mir selber übers Internet beibringen, wie ich produziere, und ich kann mir selber übers Internet auch singen beibringen, aber einen Ort zu haben, an dem ich mit meinen Ideen gesehen werde und an dem ich und meine Gruppe, meine Band vielleicht auch irgendwie gesehen wird und unterstützt wird. Ich glaube, das ist das, was die jungen Leute hierher treibt und auch hier hält.
Auch der Rapper Lino Benito kommt schon länger in das Jugendkulturhaus. Er nimmt hier seine eigenen Sachen auf in der schalldichten Tonkabine, hilft mittlerweile aber auch anderen jungen Leuten, ihre ersten musikalischen Schritte zu gehen.
Viele Leute haben nicht so diese Möglichkeit, auch zu Hause aufzunehmen oder allgemein Musik zu machen. Und somit kann ich halt auch anderen ermöglichen, zum Beispiel für die zu produzieren oder ja, jüngere Leute auch so aufzunehmen, die viel zu erzählen haben meistens.
Und manchmal schaffen es ein paar der jungen Leute, die viel zu erzählen haben, dann auch auf größere Bühnen. So wie die Band Hatjet, die mittlerweile Konzerte in ganz Deutschland spielt, aber ihre allerersten Schritte haben sie hier gemacht, im Probekeller vom Jugendkulturhaus Königstadt.
Noch eine kleine Erfolgsgeschichte hier in unserem Kulturspezial zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Wie klingt die Region? Auch musikalisch. Darum geht es hier heute. Und bis zu den nächsten Nachrichten kümmern wir uns noch um den Musiknachwuchs. Jenseits von Millionen. Der Name ist Programm beim kleinen Musikfestival auf der Burg Friedland in Brandenburg. Zwischen 600 und 800 Menschen kommen dort jährlich Anfang August zusammen im kleinen 300-Seelendorf Friedland in der Nähe von Beeskow. Jakob Bauer hat Milena Möller vom Jenseits von Millionen getroffen und mit ihr über das ehrenamtlich organisierte Festival und Kulturangebote für junge Menschen im ländlichen Raum generell gesprochen.
2018 war Milena Möller das erste Mal auf dem Jenseits von Millionen und hat sich sofort in Festival und Region verliebt.
Weil das Jenseits von Millionen ja ein spannendes Festivalgelände hat, weil es eben ein 300-Menschen-Dorf ist. Das heißt, in dem Dorf gibt es nicht viel, außer eine Burg. Da ist unsere Hauptbühne. Es gibt so einen Marktplatz mit einer kleinen Kirche. Da haben wir unsere Kirchenbühne, wo wir so Akustikkonzerte machen. Auf dem Marktplatz gibt es eine kleine Eisdiele. Und dann bauen wir eigentlich eine Pferdekoppel zu einem Campingplatz um. Und in der eigentlichen so Faschingsbaracke im Ort machen wir unsere Aftershow-Party. Also das heißt, wir verwandeln eigentlich das ganze Dorf in Festivalgelände.
Milena Möller ist im Vorstand des Festivalvereins, kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterkoordination. An zwei Tagen spielen hier um die 15 Bands. Der Fokus liegt dabei auf Newcomern aus dem Indie-Bereich, aber auch darauf, Räume zu schaffen für Künstlerinnen, queere Personen und Personen mit Migrationshintergrund. Dieses Jahr zum Beispiel die Rapperin Ebo. Hip-Hop neben Heuballen. Und auch wenn viele Vereinsmitglieder wie Milena Möller nicht in Friedland leben, sondern zum Beispiel in Berlin, ist die Region nicht nur Kulisse, das Festival eng verwurzelt. Der lokale Malerbetrieb stellt Material für die Deko zur Verfügung. Mit der Eisdiele gibt's eine Kooperation und mit der Lokalpolitik versteht man sich auch.
Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel war, letztes Jahr sind wir nach Friedland gekommen und haben gemerkt, die Wiese, wo sonst unser Campingplatz ist, da standen irgendwie gefühlt 1,5 Meter hoch das Gras. Der Nachbar, der direkt daneben wohnt, ist dann mit seinem Mähtraktor rausgefahren, hat noch ein paar Freunde mobilisiert und dann hat er uns da geholfen, diese riesen Wiesenfläche zu mähen und zu einem Campingplatz umzuwandeln und hat uns dann auch direkt jetzt zukünftig seine Scheune angeboten als Lager und so weiter.
Da hilft natürlich auch, dass das Festival 2008 von zwei Studenten gegründet wurde, die aus der Region Friedland stammen. Von Anfang an war es ein ehrenamtlich organisiertes Benefizfestival. Anfangs wurde das Geld für Opfer einer Flutkatastrophe in Indien gesammelt.
Was sich aber in den letzten Jahren noch viel stärker rauskristallisiert hat, ist, dass wir eben viel stärker noch diesen regionalen Kontext beachten, also dass wir lokale Kinder- und Jugendhilfsprojekte an die spenden. Letztes Jahr war es zum Beispiel das Pier 13, das ist ein Jugendclub aus dem Nachbarort. Dieses Jahr ist es das Justus-Delbrück-Haus in Jamlitz.
Das Jenseits von Millionen versucht also auch, die Region zu stärken. Es gibt vergünstigte Tickets für Anwohner, eine Kooperation mit der FH Potsdam. Dieses Jahr findet eine Gesprächsrunde zu ostdeutschen Perspektiven statt.
Wir wollen ein sehr niedrigschwelliges Kulturangebot in der Region schaffen, wo es sonst wenig Kulturangebote gibt. Und es ist wichtig, in der Region, wo die AfD die stärkste Kraft ist, einfach ein Zeichen zu setzen für Demokratie, Teilhabe, Kultur und wirklich auch einen Austausch herzustellen zwischen Menschen aus dem städtischen und ländlichen Kontext.
Es gäbe hier zwar durchaus Kulturangebote für junge Menschen, aber viel zu wenige.
Und es macht mir total Sorgen, wenn ich irgendwie zunehmend mitkriege, wie Mittel gekürzt werden, gerade für Kulturangebote, wie es immer schwieriger wird, gerade für gemeinnützige Organisationen zu bestehen, Fördermittel zu kriegen und irgendwie weiterzumachen und gerade eben auch im Kulturbereich und dass da gerade auch im was öffentliche Förderungen, Landkreisförderungen, da einfach sehr viele Kürzungen durchgeführt wurden.
Und so ist das Jenseits von Millionen ein kreatives, verspieltes, wunderschönes kleines Festival mit spannendem künstlerischem Programm und freundschaftlicher Atmosphäre, aber auch ein Ort, an dem Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob Stadt, ob Land, ob Handwerkerin oder Akademiker, gemeinsam etwas erschaffen.
Wir wollen Engagement fördern, natürlich auch gerade bei jungen Menschen. Wir haben viele junge Menschen, die uns schon seit vielen Jahren einfach auch beim Auf- und Abbau helfen und sich da immer irgendwie total drauf freuen. Genau deswegen haben wir ja auch verschiedene Kooperationen, zum Beispiel auch eben mit lokalen Jugendclubs, die dann sowohl irgendwie vor Ort sind, wie zum Beispiel das Pier 13, dieses Jahr wieder mit einer Siebdruckwerkstatt und mit Jugendlichen vor Ort. Wir schaffen einen Raum, wo man einfach niedrigschwellig ins Ehrenamt einsteigen kann und mit unserem Bühnenprogramm, wo wir natürlich auch gucken, wen stellen wir da auf die Bühne, schaffen wir natürlich auch Vorbildfunktionen für junge Menschen aus der Region. Und ich glaube, das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir auf jeden Fall haben. I woke up feeling
older. Das Festival Jenseits von Millionen auf der Burg Friedland in diesem Sommer am 1. und 2. August. Musik muss nicht in Metropolen entstehen, finden auch die Macher der Lausitziade und rufen junge Menschen von 10 bis 25 Jahren aus der Lausitz auf, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen. Gesucht werden DJs und Producer, die elektronische Musik machen. Den Gewinnern und Gewinnerinnen winken Workshops und sogar ein Auftritt beim Festival Wilde Möhre. Einsendeschluss ist am 15. Juni. Infos gibt's auf lausitziade.de. So, und am Schluss unseres Kulturspezials zu Pfingsten nun zu den ganz, ganz Kleinen. Wissenschaftliche Studien haben es erwiesen, sind werdende Mütter in der Schwangerschaft viel Stress ausgesetzt, hat das negative Folgen für die Entwicklung des Babys. Die Berliner Philharmoniker testen gerade in einem ungewöhnlichen Experiment, wie weit sich mit Musik das Stresserleben von Schwangeren beeinflussen lässt. Unsere Kulturreporterin Corinne Orlowski nimmt an diesem Forschungsprojekt teil und berichtet darüber in ihrer Reportage.
Im lichtdurchfluteten Foyer der Berliner Philharmonie sitzen in einem Halbkreis ca. 100 schwangere Frauen. Manche kommen sofort mit ihrer Sitznachbarin ins Gespräch. Ich bin noch etwas überwältigt von so vielen runden Bäuchen um mich herum und blicke mit Vorfreude auf die improvisierte Bühne. Ein Holzpodest, auf dem eine golden glänzende Harfe steht und zwei Notenständer.
Meine lieben Damen, herzlich willkommen in der Philharmonie Berlin zum dritten Durchgang unseres Schwerpunkts Kreativität in der Schwangerschaft.
Katja Frey leitet das Education-Programm der Berliner Philharmoniker, eines der wichtigsten Sinfonieorchester der Welt. Zusammen mit der Clara Angela Foundation wollen sie herausfinden, wie sich musikalische Angebote in der Schwangerschaft auswirken. Mit dabei Ärztinnen aus verschiedensten Krankenhäusern Berlins, wie Professor Dr. Sonja Entringer von der Charité.
Insbesondere interessieren wir uns dafür, ob diese schönen Konzerte bei Ihnen Stress reduzieren. Und wir messen auch das Stresshormon Cortisol. Und das kann man im Speichel messen. Und damit wir den Speichel bei Ihnen sammeln können, haben wir Ihnen diese Röhrchen hier jetzt gegeben.
In jedem Röhrchen steckt ein Schwamm. Der sieht wie eines dieser Watteröhrchen beim Zahnarzt aus und soll sich eine Minute lang im Mund vollsaugen. Während wir auf den übel schmeckenden Watteröhrchen herumkauen, bekommen wir noch einen Fragebogen aufs Handy geschickt. Wie fühlen Sie sich momentan? Zufrieden? Kaum? 1 bis 10? Sehr. Ich gebe eine 7. Müde? Eine 6. Glücklich? 7. Gestresst? 5.
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und füllen Sie es aus, denn wir wollen natürlich, dass die ganze Welt erfährt, wie wichtig das ist, dass schwangere Frauen gut betreut werden, aber auch mit kreativen Projekten.
Um wie viel Uhr sind Sie heute Morgen aufgewacht? 7.30 Uhr. Wie würden Sie die Qualität Ihres Schlafes letzte Nacht beurteilen? Ziemlich schlecht.
Und wir wollen mit der Digitalisierung dieser Konzerte und Workshop erreichen, dass wir sie auch Schwangeren zur Verfügung stellen können, deren Häuser überflutet sind wie in Spanien oder die in U-Bahn entbinden müssen wie in der Ukraine, in Gaza, in Flüchtlingscamps leben. Diese Frauen haben natürlich noch ein ganz anderes Maß als Stress.
Professor Dr. Arabin hat das Forschungsprojekt initiiert. Es ist längst bewiesen, dass ein Fötus ab der 19. Schwangerschaftswoche hören kann. Der Herzschlag der Mutter ist die erste Musik, die ein Baby wahrnimmt. Wenig später kommen Laute von außen dazu. Und genau das möchte sich das Forschungsprojekt zunutze machen.
Die klinische Medizin, die ich auch 40 Jahre betrieben habe, ist einfach nicht alles und sorgt nicht für alles, was Frauen und Kinder wirklich brauchen. Denn immer mehr wird deutlich, je mehr sich Mütter wohlfühlen in der Schwangerschaft, desto besser ist auch die Entwicklung des Kindes.
Und dann betreten die Harfenistin Marie-Pia Langlamé und Flötist Sébastien Jacot das kleine Podest. Wir Schwangeren sitzen ganz nah an den Instrumenten und hören angeregt zu. Einige schließen die Augen, die meisten haben die Hände auf ihrem Bauch. Nicht nur für uns, auch für die Musikerinnen sei das Forschungsprojekt ein Geschenk, erzählt Reimer Orlowski, künstlerischer Leiter des Projekts und seit 30 Jahren an der zweiten Geige der Philharmoniker. Seine Kolleginnen und Kollegen im Orchester wollten sofort mitmachen. Aber was kann man dem ungeborenen Leben akustisch zumuten?
Wir haben uns dann, glaube ich, auf den Terminus geeinigt, es sollte angenehme Musik sein, aber nicht unbedingt diesen Terminus Wohlfühlklassik. Das wollten wir umgehen.
Die letzten beiden Forschungsdurchläufe haben gezeigt, es gibt tatsächlich Musik, die besonders positive Reaktionen bei Schwangeren auslöst.
Das eine war die Kombination Flöte, Harfe, Instrumente, die offenbar so wohlig ankommen. Und das andere war das Projekt, wo alte Musik, also Barockmusik gemacht wurde.
Nach circa 50 Minuten ist das Konzert zu Ende. Ich bin hingerissen. Nicht nur vom bunt gemischten Programm von Bach bis Piazzolla, auch von der Energie dieses besonderen Publikums. Der Applaus ist riesig. Dann nehme ich das blaue Röllchen zur Hand. Während ich die Watte im Mund hin und her bewege, fülle ich wieder den Fragebogen aus. Wie fühlen Sie sich momentan? Zufrieden? Ich gebe eine 9. Müde? 4. Glücklich? 9. Gestresst? 1. Meine Ergebnisse haben sich durchweg verbessert. Und ich sehe in den Gesichtern der anderen Schwangeren alle begeistert.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin schon im 9. Monat. Mein Entbindungstermin ist der 7.6. Also so lange habe ich gar nicht mehr. Ich bin immer ganz neugierig, was sie erzählen, den Kontext von dem Stück oder was die Besonderheit der Zusammenstellung der Instrumente jetzt zum Beispiel ist. Und ich finde, man merkt auch, dass sie es gerne machen.
Ich konnte sogar bei dir ein bisschen die Bewegung sehen.
Ja. Man sieht es, oder?
Ja, total. Ja,
ich freue mich, dass du das auch gesehen hast.
Ich bin in der 24. Woche, noch nicht so weit wie meine Nachbarin. Daher spüre ich noch nicht so viele Bewegungen im Bauch. Eher ein ganz zartes Trommeln und Glucksen. Aber schon das berührt mich tief. Ich habe das Gefühl, eine Verbindung zu meinem stetig wachsenden Bauch herstellen zu können, was mir im Alltag eher schwerfällt.
Weil das Kind ist ja nur indirekt im Bauch betroffen von den Gefühlen der Mutter.
Und trotzdem finden epigenetische Übertragungen statt. Professor Arabin ist davon überzeugt, dass zwischen 40% und 50% der Kleinkinder ihr genetisches Potenzial nicht ausschöpfen können, weil Mütter zu vielen Belastungen ausgesetzt sind. Dem möchte sie durch kreative Interventionen entgegenwirken.
Das sieht man dem Kind dann nicht an, aber später wird es früher krank.
Was Professor Arabin aber noch bemerkenswerter findet, vor wenigen Jahren hat man herausgefunden, je wohler sich Frauen in der Schwangerschaft fühlen, desto länger sind bei ihren Babys die Enden der Chromosomen, die sogenannten Telomere.
Das sind so quasi Polizisten auf den Chromosomen, die verhindern, dass pathologische Gene sich entfalten.
Sie sind besser vor Zellalterung geschützt. Nur leider gibt es bisher noch nicht genügend Studien, die sich mit musikalischen Angeboten für Schwangere außerhalb von Kliniken beschäftigen. Sprich, die herausfinden, ob tatsächlich Mozart, Bach und Co. die Telomere verlängern können. Diese Daten sammeln jetzt erstmals die Berliner Philharmoniker mit ihren Kammerkonzerten. Durch Befragungen, Haaranalysen und Mundabstrichen. Mit signifikant positiven Ergebnissen. Das Forschungsprojekt begleitet uns Schwangere ab dem 3. Monat bis zum Ende der Schwangerschaft. Im 2- bis 3-wöchigen Rhythmus bekommen wir nicht nur 6 exklusive Konzerte, sondern machen im Wechsel auch bei Musikworkshops mit.
Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Sing-Workshop in der Philharmonie Berlin.
Wir sind eine Gruppe von 20 Schwangeren im Probesaal. Mit den Vocal Coaches Nina Lahme und Michael Zlana-Bitnick wärmen wir uns auf. Seufzen, gähnen, lockern Hände und Beine.
Jetzt fangen wir mal ganz entspannt an, unsere Stimme zu benutzen. Und zwar mit einem Wohlfühlkauen. Einfach auf M, stellt euch mal vor, ihr esst was ganz Leckeres. Ungefähr so. Könnt euch auch noch mal trauen, ein bisschen mehr im oberen Register. Also eher so, oh, es war ein ganz leckeres, vielleicht an einem Sommertag, ein Himbeereis, keine Ahnung, ja. Guckt, ihr dürft aber auch.
Wir laufen quer durch den Raum und werden zu einem Chor. Dann sind wir bereit für ein Lied. Gar nicht singen so einfach, sich auf Anhieb den Text singen zu merken.
Ja, singen macht munter und singen macht Mut. Und ihr? Singen macht Spaß, singen macht Mut. Ja, singen macht so.
Wir versuchen, das Lied im Kanon zu singen, lachen viel dabei. Die Melodie ist so ansteckend fröhlich, mitunter schießen mir Tränen in die Augen. Mich überwältigen die freudigen Emotionen. Auch wenn es immer nur wenige Stunden sind, dank des Forschungsprojekts mit den Berliner Philharmonikern vergesse ich den Alltag und genieße die Musik. Das Gefühl, mir und meinem Baby etwas Gutes zu tun, begleitet mich so die gesamte Schwangerschaft hinweg.
Auch die Zeit alleine mit dem Baby zu sein, weil für die erste Schwangerschaft habe ich das also überhaupt nicht gemacht. Ich sehe so andere schwangere Mamas und das ist total geil.
Der Bauch wächst.
Genau, ist echt irre.
sind beim Abschiedskonzert irgendwann alle mit Babys und das finde ich so total süß irgendwie.
Diese und alle anderen Reportagen und Interviews unseres Thementags zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg können Sie nachhören auf rbb24inforadio.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin Anna Patacek und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte, auf der A10 östlicher Berliner Ring zwischen Freienbrink und Erkner. In beiden Richtungen sind dort Leute auf der Standspur unterwegs. Vorsicht. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder im Schönefelder Kreuz steht auf der Überleitung zur A113 Richtung Berlin ein defekter PKW auf der rechten Spur im Kurvenbereich. Richtung Dreieck Spreeau zwischen Rangsdorf und Schönefelder Kreuz und zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau Behinderungen nach mehreren Unfällen. Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland Stau in einer Baustelle zwischen Dreieck Werder und Leest plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Vöben dauert es für Sie 10 Minuten länger. Trotzdem gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Birgit Röhricht. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Austausch. Er war Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Trump hatte gegen den ausdrücklichen Willen der kalifornischen Regierung die Nationalgarde dorthin entsandt. Seit Tagen kommt es zu Protesten. Sie richten sich dagegen, dass die Behörden Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung festnehmen. UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder bis Ende des Jahres eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat drängt darauf, dass der Bahnregionalverkehr zuverlässiger wird. Die nächsten 2-3 Jahre werde es aber noch schwierig, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Es werde überall gebaut. Po Kong Chong, RBB 24.
Der Minister äußerte sich auch zur Zukunft der RB 73 zwischen Pritzwalk und Neustadt-Dosse sowie der RB 74 zwischen Meilenburg und Pritzwalk. Die sind umstritten wegen zu geringer Auslastung. Laut Tabat wird nach einer Möglichkeit gesucht, sie auch über 2026 hinaus zu betreiben.
In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagshöllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis